Danke, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von It's Game Day. Dich erwartet eine großartige Episode mit Peter. Allerdings mussten wir feststellen, als wir diesen Podcast vor einigen Wochen aufgenommen haben, dass unsere Mikrofone technische Probleme hatten, wodurch wir dir nicht das bestmögliche Hörerlebnis bieten können. Wir haben alles versucht, um die Tonqualität so gut es geht zu optimieren, weil wir diese Episode nicht vorenthalten wollen. Wir haben überlegt, ob wir sie wieder aufnehmen sollen, aber ein Podcast ist immer ein One-Taker. Und die Themen, über die wir dort sprechen, kommen einfach aus dem Flow und genau das wollen wir dir nicht vorenthalten. Wir wünschen dir trotzdem viel Spaß beim Hören dieser Episode und wir arbeiten daran, dass die nächsten Episoden dir wieder das gewünschte Hörerlebnis bieten. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von It's Game Day. Heute bei mir zu Gast Peter Sobotta, er ist Deutschlands bekanntester und erfolgreichster UFC-Kämpfer. Peter, schön, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Wir haben uns jetzt seit deinem letzten Fight beide nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Wie ist es so als Rentner oder als UFC-Veteran?
Ja, also erstmal Servus, danke für die Einladung, schön hier zu sein. Man möchte meinen, wenn man zurücktritt vom aktiven, sag ich mal, Wettkampfgeschehen, dass es dann irgendwie entspannter und ruhiger wird. Ich sag mal körperlich gesehen ja, weil ich einfach nicht mehr so viel und so hart trainiere. Aber vom Gesamten her, sag ich mal, der Freiraum, der entstanden ist, der wurde ganz schnell wieder durch andere Aufgaben gefüllt. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile zweifacher Vater. Ich habe ein großes Gym, starkes Wettkämpferteam, bin international erfolgreich. Also bin weiterhin dem Sport treu geblieben, mache jetzt halt eben Business. Viel Zeit mit der Family, also wird definitiv nicht langweilig.
Gut, langweilig ist es ja noch nie geworden. Ja, wir kennen uns ja seit 2017. Wir hatten den ersten Kontakt im September 2017. Da habe ich dich damals angeschrieben, weil ich ja gerade wieder eröffnet habe. Und du warst gerade auch in Vorbereitung für die Networks. Das ist ja dann auf der Agenda gestanden. Ich erinnere mich noch, wir hatten Kontakt und hast gesagt, ich soll dir ein paar Sachen vorschicken. Und dann bist du vorbeigekommen zum ersten Training. Und das erste Training, das werde ich nicht vergessen. Ich habe damals gefragt, Kollegen, die mit dir im Gym trainiert haben, ja, wir sind ja so drauf, was gefällt dir so? Und da hieß es dann auch, Reggae-Musik ist so dein Ding. Weißt du noch, was gelaufen ist, dass du gekommen bist zum ersten Training?
Ich kann nicht.
Weißt du nicht mehr? Reggae-Musik.
Ja. Von dem, hast du mich gekriegt.
Nein, da hat es ja angefangen. Wie war so, du hast ja davor schon jahrelang auf hochprofessionellem Niveau trainiert, gearbeitet. Wie war das für dich, als wir uns kennengelernt haben, du hierher gekommen bist? Du wusstest ja nicht, dass es mich gibt. Und dann wir so die erste Trainingseinheit gehabt haben und dann angefangen haben zu arbeiten. Wie war das für dich? Wie gesagt, von dem, was du ja eigentlich kennengelernt hast und als wir dann unseren gemeinsamen Weg gestartet haben.
Ja, also leider muss ich sagen, haben wir uns erst zum Ende meiner Karriere kennengelernt. Der Kampf, den du angesprochen hast, Leon Edwards, das war der vorletzte Kampf in meiner Karriere und jetzt zurückblickend betrachtet, war das auch so ein ganz, ganz entscheidender, wegweisender Kampf für mich. Es war damals Leon Edwards, der kämpft jetzt um den Titel, also ein UFC-Titel, ist Nummer 1 Herausforderer, Nummer 1 in der Welt, im Weltergewicht. Und der war auch schon zu der Zeit, wo ich ihn gekämpft habe, war er, ich glaube, in 8 oder 9 Kämpfen und ungeschlagen im Folge in der UFC. Das ist in unserem Sport sehr, sehr schwierig, so eine lange Siegestraße hinzubekommen. In diesem Kampf ging es quasi um den Einzug in die Top 10. Und ja, ich habe den Kampf damals leider verloren gehabt, bin kurz danach Vater geworden, hatte danach einen Wirbel gebrochen und dadurch eine längere Auszeit über 2 Jahre, bis ich wieder halt kämpfen konnte. Und rückblickend gesehen war das so der Kampf, der mein Werdegang eher weg vom aktiven Wettkampfgeschehen, mehr ins Trainerdasein, Business gelenkt hat. Und von dem her hatte ich nicht das Vergnügen, so viel mit dir trainieren zu können. Ich hätte dich schon gerne früher kennengelernt, weil das Training war eine sehr, sehr gute Ergänzung für mich. Ich war lange Zeit nur auf der Matte, also habe nur wirklich Kampfsporttraining gemacht und hatte keinerlei Fokus auf, sag ich mal, Kraft-, Konditions- und Athletiktraining. Das habe ich sozusagen alles im Rahmen von Kampfsporttraining gemacht, weil ich davon überzeugt, dass das wichtig ist. Ich denke auch nach wie vor bis heute, dass jetzt als MMA-Kämpfer oder egal als Fußballer, welchen Sport auch du machst, dass dein eigentlicher Sport immer das Wichtigste ist. Ja, und das muss der Großteil von deinem Training sein. Allerdings, wenn man sein Athletiktraining, Kraft-Konditionstraining, das drumherum vernachlässigt, hat man viele Nachteile, zum Beispiel Verletzungen. Das hat mich ja meine ganze Karriere begleitet. Die körperliche Performance ist nicht top, auch wenn man technisch sehr gut ist und auch durch den Kampfsport eine gewisse Kraft und Kondition hat, kann man mit einem gezielten Athletiktraining da nochmal viel, viel mehr rausholen. Und da bin ich leider erst, sag ich mal zum Mitte, zum Ende meiner Karriere erst mit diesem Trichter gekommen. Wobei man natürlich auch sagen muss, hier in Balingen, wo ich auch meine Base habe, gab es auch nicht wirklich viele Möglichkeiten, sowas auf dem Niveau wie bei dir dann eben zu machen. Ja, wir haben das am besten draus gemacht, auf eigene Faust halt probiert, so gut wie möglich zu machen. Aber dann das Training bei dir hat er nochmal die letzten paar Prozente rausgeholt, physisch gesehen. Weil, das muss man halt sagen, die Möglichkeiten, die wir hier haben, sag ich mal, sich so zu pushen, das geht selbst im Sparring geht es nicht mal wirklich. Weil im Sparring machst du ja nicht mit 100%. Ja, man geht zwar hart und alles, aber du kannst niemals die wirkliche Belastung von dem Kampf in dem Training simulieren. Zumindest nicht ohne, dass man sich verletzt, ständig dabei. Aber das haben wir halt hier im Training gut halt hinbekommen. Also zum einen körperlich so zu grinden und zu schleifen, wie es halt auch im Kampf ist. Und zum anderen eben das Drumherum so aufzubauen, dass halt Verletzungen deutlich weniger waren und einfach so die Gesamtperformance besser war.
Ja. Ich erinnere mich noch gut dran, weil das war eigentlich auch das Thema bei unserer Vorbereitung, was du gerade auch angesprochen hast, diese Scheidewege. Wir wussten ganz genau, je nachdem wie der Kampf ausgeht, entweder schaffst du den Sprung in die Top 10, ja, oder auf jeden Fall sehr, sehr nah dran, oder es wird das Ganze nochmal ein Stückchen weiter wegrutschen. Dass es dann mit dem Wirbel gekommen ist, das war ja gleich in der ersten Runde. Diese Erfahrung, die ich dort auch mit dir erleben durfte, das sind so Momente, ich glaube, die werde ich auch in den nächsten 20, 30, wenn ich auf meine Karriere zurückblicke als Trainer, als Coach, das sind die Sachen, die bei mir drin bleiben. Dieses Gefühl, als ich gesehen habe, der erste Schlag, wo ich ausgekontert habe und zu Boden gegangen ist, da ist mir, weil ich einfach mit dir mitfiel oder weil ich einfach das Ding genauso, so mit dabei bin, das hat so eine große Rutsche, weil ich wusste, scheiße, der Gameplay, der ist jetzt in Schwanken geraten und das ist dann, du hast es ja durchgehalten, aber das ist ja vorher abgebrochen worden. Das sind dann so Momente, wo ich dann auch dachte, okay gut, scheiße, jetzt müssen wir gucken, wie geht es dann weiter. Du hast ja gesagt, da kam eine Pause dazwischen, der Wirbel kam da. Du hattest ja jetzt auch dann, du sagst, mehrere Verletzungen. Ja, glaubst du, das ist mal nur eine Frage an dich, dass zum Beispiel auch, du machst einen heftigen Weight Cut. Ja, also ich kenne keinen, der einen heftigen Weight Cut, aber der das auch damit so, du hast es ja perfektioniert. Ja, meinst du, dass zum Beispiel auch so diese Weight Cuts, dass die so am Körper auch gezerrt haben, dass das vielleicht auch ein Grund für Verletzung sein könnte?
Ja, also allgemein muss man sagen, der Lifestyle, den man als professioneller Sportler, speziell als professioneller MMA-Kämpfer, was zweifelsohne eine der härtesten Sportarten der Welt ist, dass das nicht gesund und gut für den Körper ist, darüber braucht man halt nicht reden. Also das ist einfach eine enorm hohe Trainingsbelastung, sehr, sehr hohes Volumen, hartes Training, viele Schläge auf den Kopf und auf den Körper, die man nehmen muss und so, ist nicht ohne. Hinzu kommt eben der Weight Cut, also für alle, die nicht wissen, was es ist. Beim MMA, beim professionellen MMA wird immer 24 Stunden vor dem Kampf eingewogen. Ziel ist es quasi, sein Gewicht zu bekommen, bei mir war es 77 Kilo, sein Gewicht zu bringen, aber am nächsten Tag dann, sag ich mal, so schwer wie möglich wieder in den Ring zu gehen, um, ich will nicht sagen, Gewichtsvorteil zu haben, aber zumindest mal keinen Gewichtsnachteil zu haben, weil bei den Profis macht es jeder in diesem Weight Cut. Und wenn du derjenige bist, der keinen macht und dein Gegner 10 Kilo mehr wiegt im Kampf und ihr seid beide gleich gut, ja, dann gewinnt der schwerer ist, weil das ist einfach so, der schwerere Mann hat Vorteile beim Kämpfen. Und ja, ich habe die Technik perfektioniert, bei mir war es dann am Ende so weit, dass ich 12, 13 Kilo gemacht habe in 24 Stunden, was für einen Untrainierten oder jemand, der sich nicht auskennt, sich unmöglich anfühlt, aber es ist möglich. Und mit Sicherheit ist es auch nicht, sag ich mal, gesund für den Körper. Ob das jetzt mit dem Grund war für die Verletzung, keine Ahnung. Ich habe mich bis zu einem gewissen Teil meiner Karriere nie verletzt gehabt und immer mal kam der Punkt, wo es mit einer losging und dann kam sozusagen eine nach der anderen. Die Weight Cuts habe ich auch schon davor gemacht. Könnte schon sein, dass es auch einen kleinen Faktor mitspielt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ausschlaggebende war. Ich glaube einfach, weil das Ausschlaggebende war, dass mein Körper, sag ich mal, nicht bereit war für die Belastung, die er durchgehen musste. Und weil dann konnte man das durchziehen und ich bin halt einfach, keine Ahnung, diese polnische Eselmentalität, wenn man so will, immer weiter und nicht auf den Körper hören und egal wie müde du bist oder kaputt, es geht immer weiter. In gewisser Weise hat mich diese Eigenschaft zu dem gemacht, der ich bin. Und hat auch viele, also diese Eigenschaft habe ich viele meiner Erfolge zu verdanken, aber manchmal war es halt auch ein bisschen too much. Ja. Und hätte ich da einfach früher den Fokus auf ein vernünftiges Athletiktraining, Kraft- und Konditionstraining gelegt, bin ich mir sicher, dass ich zumindest 50% meiner Verletzungen hätte einfach vermeiden können.
Meistens ist es ja so, wenn eine Verletzung aufbricht, je nachdem, wo sie stattfindet, dann nimm mal ein Beispiel, du kriegst zum Beispiel ein Fußgelenk, brichst das Fußgelenk, reißt die Bänder oder keine Ahnung was, du brichst es nicht richtig aus. Du hast ja selber gesagt, eine Verletzung plötzlich kam lauter andere. So ist es dann einfach, dass diese Statik, dass dieses Netz oder diese Funktionalität des Körpers, dass die dann anfängt, irgendwo langsam zu brücken, weil einer irgendwas immer kompensieren muss. Und da geht es ja aber, wie vielen Sportler jetzt außer du bist jetzt im professionellen Fußball, wo Millionen drinstecken oder so. Ja. Das ist natürlich dann auch wieder eine Sache, wie der Fokus ist. Obwohl ich sagen muss, dass der Fokus, glaube ich, gerade auch im A-Sport, dass der gerade auch, was das Training betrifft, glaube ich, auch so eine kleine Wandlung. Ich glaube, vielleicht kommt auch der Touch vom Top-Team, von den Leuten dort, zum Beispiel Jörgko. Du siehst ja auch, dass der ist ja nicht nur auf der Matte, sondern der macht das Strength and Conditioning, der macht ja auch dieses Training, vielleicht kommt da noch eine größere Umwandlung, vor allem in Deutschland. Gut, Deutschland hinkt in MMA technisch sowieso hinterher. Ja. Aber da ist ja gerade NFC gerade dabei, gute Arbeit zu leisten, um nachher noch drauf zu sprechen. Genau, und dann war ja die Pause, die lange Verletzungspause, du bist Vater geworden. Ich konnte das nur ansatzweise zu dem Zeitpunkt nachverstehen. Heute kann ich selber nachverstehen, was eine Phase ist, wenn man selber Vater wird, weiß auch, was es da war. Du hattest dann 2 Jahre Auszeit. Und dann kam ja das Angebot für den neuen Kampf auf Fight Island. Ja, gab es in der Zeit, bevor das Angebot gekommen ist, für dich persönlich schon Momente, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich wirklich nochmal will, oder war immer der Gedanke, also du hattest ja noch einen auf dem Vertrag, einen Kampf, oder hast du immer gesagt, den einen mache ich auf jeden Fall noch, ich weiß ja nicht wann, aber ich bin heiß, ich will. Wie war das dann in den 2 Jahren?
Es war ein langer Prozess, muss ich sagen. Es war natürlich also auch ein schwieriger Prozess, weil MMA war und ist auch bis heute meine große Leidenschaft, und ich habe, wenn man das nicht selber macht oder sich nicht auskennt, kann man nicht verstehen, was für einen Preis man zahlen muss, um Erfolg in diesem Sport halt zu haben. Und bei mir, das war den Großteil meines Lebens. Ich habe meine ersten Profikämpfe mit 16 gemacht, ich bin jetzt mittlerweile 35. War das der absolute Mittelpunkt in meinem Leben und hatte immer die allerhöchste Priorität. War mir wichtiger als Familie, wichtiger als Beziehungen, wichtiger als Geburtstage, wichtiger als eigentlich als alles. Alles andere hat immer hinten angestanden. Und sich dann, sag ich mal, von seinem Traum, von seiner Leidenschaft zu trennen, ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und man will es auch zum Teil nicht wahrhaben, dass es jetzt halt eben so weit ist. Aber wie gesagt, jetzt rückblickend nach diesem Leon Edwards-Kampf ist es mir dann, sag ich mal, von Woche zu Woche klarer geworden, dass eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, aufzuhören, weil es einfach viele Sachen zusammengekommen sind. Zum einen natürlich das Alter, ja, die Zeit läuft, ich war nicht mehr der Jüngste, und vor allem in den Ringjahren war ich nicht mehr der Jüngste. Ich habe mit 16 Jahren meine ersten professionellen Kämpfe gemacht, eine schöne und lange Karriere gehabt, aber natürlich habe ich es auch gemerkt durch eben viele Verletzungen, Krankheiten und so weiter. Also da hat sich zum einen körperlich abgezeichnet, dass ich, sag ich mal, meinen persönlichen Gipfel schon überschritten habe. Dann kam die Niederlage dazu. Nicht, dass ich eine Niederlage aus der Bahn haut. Ich war immer dafür bekannt, dass ich einer bin, der auch von Niederlagen zurückkommen kann, sich wieder zurückkämpfen kann. Beispielsweise, ich habe 2 UFC-Runs gehabt. Ich war schon im jungen Alter von 21 Jahren als 2. deutscher UFC-Kämpfer jemals unter Vertrag. Habe mich bei meinem ersten Run nicht halten können. Bin nochmal raus aus der UFC, habe nochmal 4 Jahre überall in Europa gekämpft und bin nochmal zurückgekommen und so weiter. Aber da war ich Mitte 20. Das war eine ganz andere Situation, wie dann, sage ich mal, Mitte 30. Also das dann eben, die privaten Verhältnisse haben sich geändert. Wir sind halt Eltern geworden, die haben innerhalb von kurzer Zeit 2 Kinder hintereinander bekommen. Das hat mich auch als Mensch verändert, würde ich sagen. Ich habe viel von, sag ich mal, meiner Aggressivität verloren, die ich durch den Sport immer halt ausgelebt habe. Ich hatte dann so einen inneren Frieden gefunden, ein Glück, was ja sehr schön ist als Person. Aber wenn man Kämpfer ist, muss man einfach ein fucking Killer sein. Ja. Und wenn man nicht imstande ist, diesen Schalter umzuschalten und da draußen alles zu geben, hat man in diesem Sport nichts verloren. Ja, und vor allem nicht auf diesem Niveau, wo ich halt gekämpft habe. Und der dritte Faktor war einfach die Zeit. Weil ich muss halt sagen, ich habe dann im letzten Drittel meiner Karriere habe ich gutes Geld gemacht mit den Kämpfen. Trotzdem, um seine Familie ernähren zu können und versorgen zu können, braucht man ja, sag ich mal, regelmäßige Einnahmen. Und die hast du in den Kämpfen halt einfach nicht. Du wirst bezahlt für einen Kampf. Klar, wenn du gesund bist, wenn du regelmäßig deine Leistung bringen kannst, kannst du sehr gutes Geld machen. Aber wenn halt nicht, ja, dann ist halt nicht so. Und dann die Verletzung mit dem Wirbel, wie gesagt, ich habe den fünften Wirbel gebrochen. Das war eine wirklich ernstzunehmende Verletzung. Ich wusste, ich schaue auf eine längere Auszeit, werde wieder eine Weile lang kein Geld verdienen können. Und mit der Geburt von meinen Kindern und der Entstehung meiner Familie ist bei mir so ein Bedürfnis entstanden, dass ich für finanzielle Sicherheit sorgen muss und will. Das hatte ich davor nicht, sondern scheißegal. Ich konnte immer auf niedrigsten Low Budget irgendwie über die Runden kommen. Hauptsache, ich habe Zeit und kann machen, was ich halt brauche. Ja. Mit Familie war das halt ganz anders. Und dann war es für mich klar, okay, ich muss meinen Fokus ein bisschen ändern. Ein bisschen weg vom Sport, mehr aufs Business. Ja. Das ist dann halt passiert und es ist auch gut gelaufen. Ich habe gemerkt, mein Business entwickelt sich super. Ich kann für meine Familie sorgen. Und zum ersten Mal im Leben war ich dann auch nicht mehr wirklich angewiesen aufs Geld. Ja, vom Kämpfen, sage ich mal, sondern ich habe mir das zweite Standbein so weit aufgebaut, dass es halt gepasst hat. Und dann war das erste Mal im Leben, dass ich auch sozusagen die Option hatte, was mache ich? Mache ich das oder mache ich jenes? Und dann einfach vom Gesamtpaket, das Herz war geblutet, es sind auch der eine oder andere Träne geflossen. Aber ich habe mich dann, sage ich mal, für den vernünftigen Weg entschieden und habe gesagt, ich höre auf mit dem Kämpfen und mache weiter als Geschäftsmann und eben als Trainer, als Kampfsportunternehmer. Und was ich sagen muss, halt, natürlich könnte ich noch kämpfen. Die Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, die sind da, das werde ich nicht wieder mehr verlernen. Den Körper in Form zu bringen, ja, das ist eine Sache von, sage ich mal, 2-3 Monaten und dann bin ich wieder in Topform. Aber ich habe immer den Anspruch an mich gehabt, ich will einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess haben. Also jedes Mal, wenn ich in den Ring steige, will ich eine verbesserte Version von mir sein. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr halten kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es der Zeitpunkt, um abzutreten. Weil ich mache es nicht wegen dem Geld und auch nicht wegen dem Fame, sondern weil ich ein wirklicher Martial Artist bin. Und im Kampfsport geht es darum, sich eben kontinuierlich zu verbessern. Und ich habe den Punkt erreicht, wo das nicht mehr möglich war, aufgrund von unterschiedlichen Sachen. Habe ich ja gerade schon erklärt, Verletzungen, Zeit und so weiter. Und dann war es für mich eigentlich klar. Einfach nur kämpfen und des Kämpfens willen will ich nicht machen. Zu sagen, auf einem niedrigeren Niveau zu kämpfen und wieder hier in Europa oder national zu kämpfen, das reizt mich nicht, weil das habe ich 10 Jahre lang gemacht. Ich habe es in der Champions League geschafft und wenn ich dort nicht kämpfe, dann kämpfe ich gar nicht mehr. Zu sagen, dann war es eigentlich klar, zu sagen, meinen Frieden damit zu machen und, sag ich mal, in den nächsten Karriereschritt zu gehen. Also die Entscheidung ist gefallen nach dem Leon Edwards Kampf. Aber Corona hat dann in gewisser Weise alles ein bisschen durcheinander gebracht. Plötzlich war alles zu, wir waren im Lockdown und plötzlich hatte ich was ich lange nicht mehr hatte, und zwar Zeit. Und als jemand, ich habe Zeit, hat es mich sofort wieder selber mehr auf die Matte gezogen, wieder mehr ins eigene Training. Nach 2-3 Monaten war ich wieder richtig gut in Form, hab mich wieder mit guten Leuten halt gemessen, habe die besiegt im Training und dachte, hey, eigentlich kann ich es nochmal machen. Jetzt passt es halt wieder rein und Let's go. Und dann kam halt Fight Island. Die UFC hat eine Insel sozusagen aufgebaut, wenn man so will, wo sie halt die Kämpfe veranstaltet haben, weil überall auf der ganzen Welt Lockdown war. Das hat mich halt gereizt. Da wollte ich halt nochmal dabei sein. Hab's auch gemacht. Hab den Kampf leider auch verloren. Hab mir da in der ersten die Hand gebrochen. Also wieder eine Scheißverletzung im Kampf gehabt. Und in dem Kampf muss man einfach sagen, da war ich ein Schatten meiner selbst. Da war ich eingerostet. Es war ganz anders wie davor. Ich habe das Ding dann noch unten verloren und dann war eigentlich klar, habe ich entschieden, dass das jetzt wirklich mein letzter Kampf ist und am nächsten Tag habe ich dann auch sozusagen meinen YouTube offiziell bekannt gegeben.
Ja. Das Video erinnert mich gut. Ja. Ich habe dir angesehen, wie schwer dir das fällt, ja. Wie viel Emotion da dabei ist mit deinem Trinkbecher. Das war echt, ich habe es dir wirklich angesehen, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile und ich weiß, wie du bist. Du bist ein wenn man dich abseits der Wand kennt, weiß man, du bist ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Aber du bist auch immer, so eine Emotion zu zeigen nach außen, das machst du nur im engsten Kreis. Aber das so zu kommunizieren, das ist dir sehr schwer gefallen. Und ich glaube, nicht nur mir ging es so, ich glaube, viele andere haben auch eine Träne wahrscheinlich verdrückt, weil es dann einfach, wir haben mit dir mitgefiebert, da war ja auch The Zone und das in den Kanal übernommen. Dann ist ja die Doku noch davor mitgedreht worden von Bam TV One. Du hattest ja diese Aufmerksamkeit und du hast viele Fans gehabt, die dich supportet haben, die dich angefeuert haben. Und dann konnten wir da alle mit dir mitleiden und ich bin auch extra wach geblieben, habe mir den Kampf angeguckt, ich habe dir dann auch eine Sprachnachricht geschickt. Und ich fand es sehr, sehr schade, weil ich wusste, wie viel das bei dir liegen bleibt. Aber du hast es selber gesagt, du hast auch in diesem Retirement angesprochen, du bist nicht mehr oder du möchtest nicht mehr diesen Invest geben. Ja, dieses, das, was du gesagt hast, diese Killer-Instinkt, dieses Scheiß-Falles. Ja, Hauptsache, ich gewinne dieses Ding jetzt nicht. Und wenn ich mit dem Kopf einrennen muss durch die Wand, das hat halt aufgehört. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz großer Faktor, gerade was du gesagt hast, auch das Thema Familie. Weil irgendwann bist du halt beim Punkt, wo du sagst, okay, gut, was bringt es mir jetzt, wenn ich das jetzt erreiche, aber dann die andere Seite dann zu kurz kommt. Und Vorbereitung war aber geil. Also es hat echt mega Spaß gemacht. Wir haben die Zeitverschiebung haben wir genutzt. Wir haben dann morgens um 6 Uhr schon teilweise trainiert. Ja. So rückblickend betrachtend, du hast gesagt, in der Doku, du warst auf White Island so fit, so stark wie noch nie.
Ja, körperlich war ich in Topform. Okay. Kann man nicht sagen. Aber letztendlich, das ganze System wird durch den Kopf halt gesteuert. Ja. Und die Hülle war da, die Form war da. Man kann sich einfach auf die Bilder angucken. Ich war in phänomenaler Verfassung. Also wahrscheinlich wirklich noch körperlich nie in so einer guten Form wie zu dem Kampf. Die Diät ist gut gelaufen, der Weight Cut. Und alles war on point. Konditionell, also wirklich alles war gut. Aber wie gesagt, der Kopf, der steuert halt alles. Und ich habe in dem Kampf gemerkt, anders wie in anderen Kämpfen, dass ich nicht mehr bereit bin, eben durch dieses Feuer zu gehen. So, ich habe mir relativ früh meinen Unterarm gebrochen bei einem Block von dem Kick. Habe es natürlich gemerkt, dass ich nicht mehr greifen kann, nicht mehr schlagen kann. Und in dem Kampf habe ich irgendwie, ich will nicht sagen aufgegeben, weil hätte ich den Kampf abgebrochen, gesagt, mein Arm ist weg, ich bin im Fight geblieben. Aber ich habe nicht mehr wirklich versucht, den Kampf zu gewinnen. Oder sagen wir mal, nicht gut genug versucht, den Kampf zu gewinnen. Habe dann eher Risikominimierung gemacht, geguckt, dass ich nicht zu viel abbekomme. Und so kann man einen Kampf nicht gewinnen. Einen Kampf kann man nur gewinnen, wenn man offensiv ist und man probiert, den anderen die Hürde anzureißen. Sag ich mal, ja, natürlich technisch, taktisch und so weiter, aber man braucht diese Aggressivität, den Zug nach vorne, den Killerinstinkt, auch wenn es wehtut, immer noch weiter nach vorne zu gehen. Und in dem Kampf habe ich einfach gemerkt, ich bin nicht mehr bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich bin nicht mehr bereit, dieses Risiko zu gehen. Nicht mehr bereit, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und wenn du nicht bereit bist, den Preis zu zahlen, sag ich mal, dann hast du nichts in dem Oktagon verloren. Das ist einfach so. Und erst recht nicht im Oktagon der UFC, weil dort kämpfst du gegen die Besten der Welt, gegen legitime Killer, die probieren dir den Kopf abzureißen. Und es war eine schmerzhafte Erkenntnis, aber ich habe in dem Kampf erkannt, ich gehöre jetzt nicht mehr hin. Nur nicht, weil ich es physisch nicht mehr kann, weil ich es technisch nicht mehr kann, sondern weil ich mich persönlich einfach in so eine Richtung entwickelt habe, dass ich kein MMA-Kämpfer mehr bin. Ja. Ist eben so.
So unterschiedlich kann es sein. Oliveira, wir haben es ja davor gesagt, das ist ein Cowboy, der hat, glaube ich, 8 Kinder mit.
11 Kinder.
11 Kinder. Mit 11 verschiedenen Frauen. Ja. Das ist ein Kamikaze-Typ, meine ich. Ja. Und klar, so wie du sagst, hast du den Kopf entschieden. Diese aktive Karriere abzuschließen, wie war das so? Du bist so bei Thailand, lassen wir dieses ganze Fight Island. Wie das Ganze war. Ich weiß nur, du bist, glaube ich, 5 Corona-Tests, 3 Tage gewesen und keine Ahnung, was mit Absicherung und keine. Wie war das?
Es war völlig absurd. Also, jetzt ist ja Corona quasi vorbei, wenn man so will, aber das war der erste Lockdown. Also, als es ganz, ganz frisch war, wo auch noch wirklich niemand so wirklich wusste, was abgeht. Man hat nur irgendwie diese Horror-Nachrichten aus Italien gehabt, dass da alle sterben, New York und was weiß ich was. Und die UFC hat dann halt auch dicht gemacht, hat keine Fights gemacht, aber nur ein paar Wochen, nur 2-3 Wochen. Und dann kam sie mit diesem Konzept um die Ecke, dass sie eine Insel machen, die absolut abgeschottet von dem Rest der Welt ist. Da kann man halt hin und da werden wir halt immer noch unsere Fights regelmäßig machen. Ist ja geil, ich kann mich unterschreiben, ich bin dabei. Dann ging's los. Also es gab 3 unterschiedliche sozusagen Stationen, die man durch muss. Erst wurden wir nach London gebracht, in Quarantänehotel. Dort wurden wir getestet, 24 Stunden isoliert. Danach kam der nächste Test, danach haben sie uns in den Flieger gesetzt, erstmal nach Dubai. Nach Abu Dhabi. Dann war Abu Dhabi die nächste Quarantänestation, dann nochmal das gleiche, ein Test davor, dann wieder ins Zimmer, Zimmerquarantäne, dann nochmal ein Test danach. Dann kamen wir auf die eigentliche Insel, Yas Island, also eine Insel bei Abu Dhabi, und dann nochmal der gleiche Drill, also auch wieder Test. Quarantäne und Test. Also, das waren 6 Tests, bevor man überhaupt da quasi rausgelassen wurde auf diese Insel, mit dreimal, dreifacher Quarantäne oder also wirklich das volle Programm. Wir wurden sogar quasi desinfiziert, besprüht, bevor wir irgendwo hingegangen sind. Unsere Rucksäcke, unsere Kleidung und so. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, du kommst in irgendwie so ein Atomkraftwerk auf dem Mars oder sowas. Ja? Also eine absolute Freakshow, jetzt rückwirkend betrachtet lächerlich, weil er noch völlig übertrieben war. Ja? Aber gut, das war einfach damals andere Zeiten, man wusste halt nicht genau wie. Und die UFC wollte ein absolut sicheres Konzept und deshalb mussten wir halt eben dadurch, ja, im Offengefäck halt dann nochmal ein bisschen in abgeschwächter Form, aber ähnlich stressig. Also die ganze Reise hat dann irgendwie fast 2 Wochen gedauert, um überhaupt nur zum Kampf zu kommen und wieder nach Hause. Und dort dann vor Ort war es halt auch, also jeder in Virusanzügen und alle, das ganze Personal komplett isoliert und so. Und wir durften uns dann halbwegs frei bewegen, halt natürlich mit Maske und so, aber vor Ort war es dann top, war dann wie ein goldenes Gefängnis. Ja. Waren in einem Top-Hotel untergebracht, konnten jederzeit irgendwie Rezeption anrufen und so das Zimmer bestellen, was wir halt wollen. Und da lässt sich die UFC halt auch nicht lumpen. Also die UFC waren mit ihren Kämpfern halt die Könige. Und ja, uns ging es dann schon gut. Und halt, am Ende des Tages waren wir alle auch dankbar, dass wir in dieser schweren Zeit trotzdem irgendwie die Möglichkeit haben, so gut halt nachzugehen. Ja.
Ich erinnere mich an dein Instagram-Medium, wo du am Pool warst und am Tanzen warst.
Ja, na klar, ey, wenn man dann irgendwie 3 Tage Zimmerquarantäne hat, 4 Tage Zimmerquarantäne und die Reisen, die Flüge, dann schon ein schönes Gefühl, wenn man wieder raus hat.
Ja, das glaube ich. Wir streuen euch jetzt, oder ich streue euch jetzt gleich ein Videoausschnitt aus der Doku Tag des Löwen über Peter seine Kampfvorbereitung und dann sind wir gleich im Bezug. Die gesamte Doku von Tag des Löwen findet ihr auf dem TV Bonds YouTube-Kanal. Ich verlinke euch den Kanal und natürlich auch die Doku, da könnt ihr euch die gesamte Doku, besteht aus 6 Folgen über Peter seine Vorbereitung zu Fight Island, nochmal genau reingucken. Und genau, Fight Island war vorbei. Du hast aufgehört, jetzt UFC-Veteran, nicht mehr Kämpfer, sondern Veteran. Und aktuell mischst du als Head Coach mit deinem Wettkämpferteam Deutschland, Europa gerade ziemlich auf. Ja? Ich weiß noch, wir hatten öfters mal auch während unserer Trainingsvorbereitung auf deine Kämpfe immer wieder mal das Thema, was nach der Karriere passiert. Ich habe immer gesagt, du wirst einer der besten Coaches werden, weil du einfach das alles mitbringst, was einfach für einen Coach in diesem Sport wichtig ist. Und wie lange hat es gebraucht, vom aktiven Wettkämpfer zum, sagen wir mal, nur noch Coach-Betreuer? Oder war das sofort da, hast du keine Zeit gehabt zu nachdenken? Oder, weil ich meine, natürlich verändert sich ja da auch die ganze Struktur drumherum. Es ist ja nochmal eine ganz andere Aufgabe, die du hast. Natürlich, die Grundsubstanz ist dieselbe. Es geht immer noch um MMA. Aber wie war denn jetzt so dieser Übergang von aktiver Wettkämpfer zum Headcoach und zum Wettkämpfertraining?
Also man kann sagen, es war ein fließender Übergang. Also erstmal vorweg, mir war klar, dass ich nicht aufhöre, weil, wie gesagt, das ist meine Leidenschaft, ich mache das mit dem Herz. Ich mache es nicht, weil es mein Job ist oder war oder wegen der Kohle oder so, sondern ich liebe diesen Sport, ich liebe diese Philosophie, die dahinter steckt. Es ist ein ehrlicher Sport und meiner Meinung nach der geilste Sport der Welt. Und wenn ich da nicht mehr als aktiver Akteur im Oktagon dabei sein kann oder will, dann werde ich meinen Platz finden in diesem Sport, wo ich weiterhin Teil davon sein kann. Und es ist mir klar, ich werde bis zum Ende meines Lebens, auch wenn ich nicht mehr gerade auslaufen kann, werde ich in gewisser Art und Weise immer in diesem Sport involviert sein, weil es meine große Leidenschaft ist, ich das liebe und ich es auch sehr, sehr gut kann. Und ich war schon als Kämpfer, war ich in gewisser Weise schon Trainer. Weil, muss man sagen, also klar, wir kommen hier aus Balingen, du aus Albstadt, aber das ist eine sehr ländliche Region und hier gibt es quasi, bevor wir es nicht selber gemacht haben, gab es hier kein MMA. Und auch deutschlandweit, als ich meine ersten Fights gemacht habe, 2002, 2003, steckte dieser Sport noch wirklich in den Kinderschuhen. Und ich bin wirklich ein absoluter Pionier in diesem Sport, habe die Pfade sozusagen selber eingetreten und habe viel auf eigene Faust gemacht, auf eigene Faust gelernt. Ja, aber gleichermaßen habe ich mir das Know-how immer probiert, sage ich mal, von da zu holen, wo es halt da war. Und der Sport war in Osteuropa halt eben schon deutlich größer wie bei uns und in den USA. Das ist sozusagen die Heimat des MMA, wenn man so will. War ich schon in jungen Jahren immer wieder dort und habe halt da trainiert und da gelernt, habe das Wissen mitgenommen und mit meiner Trainingsgruppe, die wir uns in Balingen langsam angefangen haben aufzubauen, habe dieses Wissen da denen schon vermittelt. Also habe da schon wirklich so mit 18, 17 sogar schon einfach das Know-how, was ich woanders gelernt habe, meinen Jungs gezeigt. Und das waren so meine Anfänge als Trainer, obwohl ich da eigentlich Kämpfer war und gar keinen Fokus noch bei der Trainer zu sein. Von dem her habe ich schon quasi kurz nachdem ich angefangen habe, MMA selber zu trainieren und zu machen, habe ich es angefangen, schon auch anderen beizubringen. Ja. Und deshalb, ich bin zwar erst 35, aber habe trotzdem jede Menge Erfahrung in diesem Sport, nicht nur als Kämpfer, sondern eben auch als Trainer. Und ich habe mein Gym 2010 aufgemacht. Da war ich mitten noch in meiner Karriere und mitten am Kämpfen. Der ursprüngliche Gedanke, ein eigenes Gym zu haben, war nicht, ein richtiges Fight-Team aufzubauen und eine richtige Schule draus zu machen, sondern ich habe eher einen Ort gesucht, an dem ich selber mit meinen Trainingspartnern trainieren kann. Und unser erstes Gym war wirklich nur ein Raum, der mit Matten ausgestattet war. Aber das waren die Anfänge. Und so ist es dann quasi gewachsen, immer mehr geworden. Irgendwann haben wir in diesen Raum nicht mal reingepasst. Dann sind wir in ein anderes Gym gegangen, was ein bisschen größer war, 350 Quadratmeter. Dann hat sich es langsam zu einem Business entwickelt. Aber es war alles immer noch so ein bisschen um mich herum aufgebaut. Ich habe da trainiert, die Bock hatten, habe ich halt mitgezogen. Wer keine Lust hatte, ich habe mir auch da nicht wirklich jetzt sonderlich viel Mühe gegeben, die Leute mitzuziehen. Und wer den eigenen Drive hatte, der war herzlich willkommen mitzufahren. Wer nicht, war mir halt auch egal, weil ich habe immer auf mich geschaut. So. Und als ich dann aufgehört habe zu kämpfen, hatte ich eben deutlich mehr Zeit und Energie, um die in den Nachwuchs und in die nächste Generation zu stecken. Und wie gesagt, ich hatte auch als aktiver Kämpfer schon erfolgreiche Kämpfer und gute Jungs, die auf nationalem Niveau mitgemischt haben. Aber dann der Wechsel zum Vollzeittrainer, das hat einen riesen Unterschied gemacht, weil der Großteil meiner Energie, der davor in mich geflossen ist, der fließt jetzt in meine Jungs. Und das macht sich natürlich dann auch in den Ergebnissen jetzt bemerkbar. Und es ist so zweifelsohne. Also wir sind eines der besten Teams in Deutschland und das auch schon seit längerer Zeit. Ja. Und jetzt in den letzten zwei Jahren ging es halt wirklich absolut durch die Decke. So unser Kampfrekord letztes Jahr ist bei den Profis 21 Siege und 6 Niederlagen. Ja, das ist, also wer sich auskennt, ist ein bombastischer Kampfrekord für ein Jahr. Und wir arbeiten weiter, also wir haben viele junge Talente, viele heiße Jungs, die noch am Anfang der Karriere sind. Und ich bin mir sicher, dass wir in Balingen noch ganz, ganz große Namen produzieren werden.
Glaubt auch an dieser Plattform, da ist ja, glaube ich, auch NFC ganz groß mit beteiligt. Ich weiß, die NFC gibt es jetzt, glaube ich, letztes Jahr haben die, glaube ich, so richtig angefangen, oder? Also, wo sie ja gerade die Series gestartet haben. Ja. Ich finde, die machen einen mega geilen Job. Ja? Von der Professionalität, vom Marketing, von der Wahrnehmung nach außen, jetzt auch der Team mit Sport 1. Wenn ich überlege, auf Sport 1 ist früher K1. Das ist, weiß ich, glaube schon 20 Jahre her oder so. Ja. Aber auf jeden Fall ist es auch eine Plattform im Free TV. Und wenn ich so überlege, ich glaube, was haben wir noch? Wir haben den MMA-Spirit in Frankfurt und
UFD-Gym in Düsseldorf gibt es doch.
Aber ich glaube dann, sagen wir mal, von denen, die wirklich gute Kämpfe produzieren, ist dann dementsprechend wahrscheinlich auch wir in Deutschland, wird es dann wahrscheinlich schon weniger. Da kommen sie dann wahrscheinlich aus Europa dann, jetzt gerade zum Beispiel der Gegner von Merten aus Holland, ja. Wahrscheinlich dann. Aber das ist ja, glaube ich, auch Sinn und Zweck der Sache, auch für allgemeine Plattform zu bieten, wo sich da die Kämpfer messen können, oder?
Ja, also das ist halt das, was in Deutschland lange Zeit gefehlt hat, ein wirklich, und ich will da jetzt keinem zu nahe treten, es gibt einige Organisationen, die machen einen guten Job, aber jemand, der wirklich das ganze Ding auf die nächste Stufe bringt, ja, und da ist jetzt NFC, in meinen Augen, sind die das halt bisher eben am besten angehen und die haben auch das Potenzial, den Sport in Deutschland mit nach oben zu ziehen, weil davor war es halt immer so, okay, ich mache meine ersten Kämpfe hier national bei allen möglichen Veranstaltern, dann irgendwann mal international und dann gucke ich, dass ich so schnell wie möglich in die USA komme, um dort halt zu kämpfen, weil das die wirklich einzige Möglichkeit ist, um irgendwie davon leben zu können, sag ich mal. Und national gab es halt ein paar Veranstalter, die haben so ganz nette Sachen gemacht, aber niemand hatte, sag ich mal, das Know-how und das Potenzial, um das wirklich so aufzuziehen, wie, sag ich mal, damals zum Beispiel die Klitschkos bei der RTL mit Boxen und sowas, so zu promoten. Und NFC, also National Fighting Championship gab es schon früher, aber da war das nur eine kleine Auswahl, die das quasi gemacht haben. Die haben sich jetzt eben weiterentwickelt, haben sich eine neue Firma wurde da gegründet, Fighting, die das Ganze drumherum so ein bisschen promoten und machen. Und die beiden funktionieren zusammen, dadurch ist jetzt die neue sozusagen NFC entstanden. Und die bringen das Ding halt wirklich aufs nächste Level. Und das brauchst du halt. Du brauchst halt eine gute Plattform, wo du deine Leute aufbauen kannst, wo du die Leute vermarkten kannst. Und das, daraus entwickelt sich dann halt tolle Sachen, wie zum Beispiel ein Deal mit Sport 1, Free TV. Und wir haben jetzt die Einschaltquoten auch bekommen. Also einer von unseren Kämpfern, der Tilderin, hat den Titelkampf gemacht, Hauptkampf im Federgewicht gegen Jarno Ehrens, der starke Kämpfer aus Holland. Und unser Mann hat gewonnen, hat den Titel nach Hause geholt und es haben live 500.000 Leute angeguckt. Ja, das ist, man muss dazu sagen, MMA rein gesetzlich ist totaler Bullshit, aber ist leider so, darf erst im Free TV ab 23 Uhr gezeigt werden, weil es so brutal ist. Und dass da nach 23 Uhr so viele Leute auf so einem Nischensender, sag ich mal, einschalten, ist schon halt eine Ansage. Und ich glaube, das hat vielen Leuten auch die Augen geöffnet, welches Potenzial dieser Sport in Deutschland hat. Und wir haben es hier halt schon, sag ich mal, auf lokaler Ebene gesehen. Wir haben 2019 haben wir eine Veranstaltung hier bei uns in Berlin gemacht, in der Sparkassenarena. Das ist jetzt nicht die größte Halle der Welt, aber fast immerhin 2.500 Zuschauer. Wir haben das Ding in 8 Tagen ausverkauft. Und die Tickets waren nicht günstig. Ja? Also da waren Tickets bis 350 Euro. Und das Ding war voll innerhalb von 8 Tagen in so einem Café Balingen. Das finde ich eine Ansage. Und freut uns natürlich, dass das halt wächst und wächst. Und ich bin mir sicher, also wenn Boxen das Potenzial hat, so riesen Dinger zu machen wie die Klitschkos und hier abends auf RTL zu kommen, dann MMA das recht. Weil MMA ist einfach der bessere Sport als Boxen. Ist einfach attraktiver für die Fans, es ist mehr Action, die Kämpfe sind flüssiger. Und es ist zwar, sag ich mal, neu, hat noch nicht so wirklich eine Chance in Deutschland bekommen, aber über kurz oder lang bin ich überzeugt, dass das das nächste große Ding ist.
Ja. Ich merke auch, dass so die Wahrnehmung auch von, sagen wir mal, von den Fernsehzuschauern, von den Sofasportlern etc., dass die auch ein bisschen weggeht. Das siehst du zum Beispiel auch jetzt an Football und an NFL, was da kommt, was die Vereinschaltquoten in den letzten Jahren generiert haben. Weil ich glaube auch, dass die Leute teilweise auch die Schnauze voll vom Fußball haben. Also ja. Das heißt, man guckt sich jetzt noch nach anderen Sportarten um, weil es war die ersten Jahre in Deutschland so, du hast Fußball, da kommt lange nichts. Dann kommt vielleicht noch die Handball-WM und die Handball-EM und dann ist nächstes Jahr nicht so wie in den USA. Du hast in den USA hast du 10 Fernseher in einem Park und auf jedem Fernseher läuft so eine andere Sportart. Ja. Diese Range, die hast du ja hier gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, gerade diese halbe Melodie, die da eingeschaltet haben, was, wie du sagst, ist auch ein ganz klares Signal, ist, dass es interessant ist für die Leute.
Ja. Das ist, ey, und ich sage da immer so eine kleine Anekdote, die habe ich von Dana White geklaut, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Aber jetzt nimm dir mal schnell mal vor, du bist auf dem Schulhof, in einer Ecke spielen die Jungs Basketball, in der anderen springen die Mädels, machen Seilhüpfen, da irgendwo wird gekickt und irgendwo in der Ecke wird eine Schlägerei aus. Ja, wo denn alle hin? Alle rennen zur Schlägerei, machen einen Kreis und schauen sich das halt an. Und das ist halt die Faszination am Kämpfen. Man kann es lieben, man kann es hassen, aber wenn zwei Jungs aufeinander losgehen und zwei Jungs, die noch was davon verstehen, guckt man entweder weg oder guckt halt ganz genau. Ja, und es gibt genügend Leute. Natürlich ist nicht jedermanns Sache, das ist ein harter Sport. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn man mit dieser, will ich sagen, Gewalt, das ist keine Gewalt, das ist ein Sport. Aber fürs ungeübte Auge ist es eine gewalttätige Sache, weil da prügeln zwei Jungs aufeinander ein oder Mädels, da spritzt Blut und so weiter, da kann nicht jeder hingucken. Aber die Bock auf Kampfsport haben, das ist die Königsdisziplin. Das ist die Königsdisziplin. Und selbst Leute, die es noch nie gesehen haben, wenn die das mal gucken und nicht mal nur mal am Fernsehen, sondern einfach live vor Ort sind, diese Energie spüren, das ist was, was du nie wieder in deinem Leben vergessen wirst. Und deshalb, anscheinend, also ich war mal bei einem Seminar von Pro7Sat1, weil die haben eben auch mit dem Gedanken gespielt, das ein bisschen größer zu promoten, und dann wurde ich eingeladen als sozusagen MMA-Experte, der den Leuten dort so ein bisschen erklären sollte, wie dieser Sport funktioniert. Und die haben in ihrer internen Analyse gesagt, es gibt in Deutschland 11 Millionen Kampfsportfans. Kampfsport ist ja meistens ein weit gefächerter Begriff, aber anscheinend gibt es 11 Millionen Leute, die potenziell auch MMA-Fans sein könnten. Wenn man das halt, sag ich mal, richtig vermarktet und richtig halt nach vorne bringt. Und ich glaube das wirklich. Ich sehe ja, wie das seit Jahren in den USA durch die Decke geht. Und wenn wir in den USA bei den Kämpfen sind, ist es wie wenn du hier zu einem Bundesligaspiel gehst. Also wirklich, das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja. Die Wahrnehmung vom Sport und auch wie man, sag ich mal, als Athlet wahrgenommen wird, welche Möglichkeiten du hast als professioneller Athlet, das kannst du in Deutschland gar nicht vergleichen. Ja.
Ja. Denk da auch immer an die O2-Arena, wo wir 2018 bei dir in Deutschland waren. Da haben die Leute die Hütte abgerissen. Ja. Also, wo du eingelaufen bist, hat der ganze Block, Supporter-Block, den Gorilla-Schrei gemacht. Ja. Nach dem Kampf hat die ganze Halle gegen uns gespielt.
Ja.
Also, so wie du sagst, ist es wie im Stadion. Ja. Wenn ich überlege, wahrscheinlich, wenn du hier versuchen würdest, die Halle in Hamburg oder so zu füllen, gut, jetzt mit NFC, mit der Wahrnehmung, könnte es vielleicht klappen, aber wahrscheinlich bis letztes, vorletztes Jahr, hat die Halle wieder wahrscheinlich leer.
Ja, die USC war fünfmal in Deutschland und noch einmal ausverkauft. Ja. Also, das sagt ja eigentlich schon alles.
Ja. UFC Deutschland ist von Hamburg, ja, aber gegen Sonst.
Nee, gegen Sonst ist eigentlich schon Stockholm gekommen. Ja, stimmt. Hamburg habe ich gegen Leipzig. UFC war zweimal in Hamburg, zweimal in Berlin und. sechsmal da. Zweimal in Hamburg, zweimal in Berlin, einmal in Oberhausen und einmal in Köln.
Okay, und nicht ausverkauft.
Ja. Also jetzt, die letzten Veranstaltungen waren dann deutlich besser besucht, aber gerade in den Anfangsjahren, das erste Mal, als sie gekommen ist, war 2009, da habe ich auch damals mein Debüt gemacht in Köln. Da war das sogar, sag ich mal, auf der politischen Agenda von so einem lokalen Politiker aus Köln, da war gerade Bürgermeisterwahl und einer von den Kandidaten hat sich das auf die Fahne geschrieben, dass er dafür sorgt, dass in seiner Stadt nicht diese Gladiatorenkämpfe stattfinden. Ja. Und natürlich, ein Politiker auf dieser Ebene, der kann, sag ich mal, andere Hebel betätigen, hat dann die Medien quasi mit ins Boot geholt. Das ist halt richtig ausgeartet. Also wir haben da wurde sogar gegen die UFC demonstriert am Kampftag. Irgendwelche Hippies haben sich da hingestellt und halt irgendwie Plakate hochgemacht, keine UFC in Köln. Und so wurde es dann damals auch halt medial aufgearbeitet, dass da halt auch nur ein Haufen Wahnsinnige sich in den Käfig prügeln. Und darunter es war ein sehr, sehr schlechter Startschuss in Deutschland. Und darunter leiden wir zum Teil bis heute noch. Ja.
Gut, ich denke, viele, die den Sport nicht kennen, die sich damit auseinandersetzen, die haben wahrscheinlich so ein Underground im Kopf. Ja. Da klopfen sich keine Ahnung, klopfen die Linke mit Rechten oder was ich weiß, irgendwelche kriminellen Kleingangster und die setzen dann ihre Kohle, was weiß ich was.
Ja,
ist, wie du sagst, es ist Sport. Ich habe ja durch dich ja auch die Leidenschaft dafür gefunden, vor allem zeitlang auch, jetzt bevor die Umstände dazugekommen sind, wie sie jetzt sind, auch mit dir im Gym auf der Matte. Und es macht dann einfach Bock. Es ist halt einfach eine Kunst. Also wenn ich überlege, wenn du gerade zum Beispiel beim BJJ, beim Brazilian Jiu-Jitsu bist, ja, dieses Schachspiel, das du auf der Matte betreiben musst. Ja. Also, wenn du gegen einen guten kämpfst, darfst du nicht mal den kleinen Finger heben, der knutet dir sofort den kleinen Finger zu. Du wartest eigentlich auf Fehler, du taktierst, du machst, du tust. Ist ja nicht nur einfach nur sinnlos draufhauen. Und ich finde, es ist auch für Kiddies, denke ich mal, auch eine gute Sache, um einfach erst Disziplin zu lernen, einfach auch einen Ausgleich zu haben. Vor allem Disziplin und Ausgleich ist ja, glaube ich, das auch, was vor allem auch Kinder jetzt nach dieser Corona-Pandemie bestimmt auch sehr gut gebrauchen können. Also Kampfsport allgemein bringt eigentlich viele Vorteile mit sich, die ich nicht nur körperlich, sondern auch mental weiterbringen. Aber ich denke, so wie du sagst, das ist ein bisschen vielleicht auf einem guten Weg. Ja, vielleicht wird da die allgemeine Wahrnehmung noch besser, das vielleicht schafft, keine Ahnung. Jetzt überlegt, Rammstein spielt jetzt im Olympiapark in Berlin im Juni. Vielleicht schaffen sie auch noch mal eine Halle zu finden, einen Stadion zu finden. Ja, vielleicht gibt es eine Wahrnehmung, dass die Leute sagen, geil, die UFC kommt nach Deutschland oder vielleicht schaffen sie auch NFC in den nächsten paar Jahren. Sind wir mal gespannt, was da in welche Richtung es da geht. NFC kommt übrigens im Juni, am 18. Juni hier nach Balingen in die Sparkassenarena. Tickets gibt es auf Event-Team. Müsst ihr gucken, ob welche ihr kriegt. Eventuell sonst bei Kleine Dieter mal reinschreien.
Tickets sind online, so viel ich weiß, also fast ausverkauft.
Ist fast ausverkauft. Nehmen wir gerne dann mal Kleine Dieter nachfragen. Wenn jetzt mal auf die Coaching-Schiene kommen, letztes Jahr, du sagst es 21-6. Ich weiß von deinen Stories und von deinem Feed und dass du nur unterwegs bist. Ja, das heißt, wie sieht die Woche oder wie sah jetzt zum Beispiel die letzten 6 Monate aus, gerade diese ganzen Wettkämpfe? Ja, wie siehst du deine Tagesstruktur?
Ja, also 21-6 hört sich an, so ja, 21 Siege, 6 Niederlagen ist ganz nett, aber ihr müsst euch vorstellen, jeder einzelne Kampf ist eine 8-wöchige Vorbereitung für den Athleten. Jeder einzelne Kampf ist ein Weightcut für den Athleten. Jeder einzelne Kampf ist ein fucking Trip zu dem Olympus, weil die Kämpfe, jetzt kommen sie nach Balingen, das passiert einmal alle paar Jahre. Aber grundsätzlich sind wir kämpfen auf allen Kontinenten. Wir haben in 2012 war das, haben wir in einem Jahr auf 5 Kontinenten gegeben. Nee, nicht 2012, 2000, dann war es. Ich muss nochmal nachgucken, aber es gab mal wirklich ein Jahr, wo wir auf 5 Kontinenten gekämpft haben. Also die Kämpfe sind auf der ganzen Welt. Es ist halt wirklich, also jetzt auch für mich als Betreuer, es ist eine hohe Belastung, weil du musst erstmal die Fights überhaupt machen, also sich einen Veranstalter finden, sich mit dem Gegner einigen, auf die Gage einigen, also dieses Management im Hintergrund, was keiner sieht, ist ein Haufen Arbeit. Dann hast du die Vorbereitung, mindestens 8 Wochen nur auf den Kampf, dann der Trip dahin und Montag geht es wieder weiter sozusagen. Also es ist sau viel Arbeit, doch auch nicht, was dahinter steckt und was soll ich dir sagen, ich arbeite viel. Ich arbeite eigentlich die ganze Zeit. Es fühlt sich nicht immer an wie Arbeiten, weil es ist auch meine Leidenschaft und ich mache es gerne und viel von den Sachen, die ich mache, für die ich bezahlt werde, würde ich auch gratis machen, weil ich es einfach so geil finde. Aber am Ende des Tages, hard work, hard fucking work. Und ich, also, ich, ich arbeite Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 12 Stunden, also 4 Tage die Woche, wo ich 12 Stunden durchballere. Mittwoch ist so mein freier Tag, aber heute ist auch Mittwoch und ich sitze hier, es fühlt sich nicht an wie Arbeit, ich unterhalte mich gerne mit dir, ist schön. Aber ja, so läuft es. Sehr viel Arbeit. Ich gucke, dass ich, wenn die Wochenenden frei sind, dass ich mir dann wirklich nur Zeit für meine Familie nehme. Das Gute ist, weshalb jetzt, sag ich mal, das Familienleben nicht wirklich drunter leidet, ist, ich habe eine längere Mittagspause. Also ich arbeite morgens meistens so von 8 bis 13, 14 Uhr, dann hole ich meine Jungs aus dem Kindergarten ab, bin dann so bis 16, 17 Uhr mit ihnen, also jeden Tag 2 Stunden, wo ich mit meiner Familie verbringen kann. Und dann gehe ich am frühen Abend, späten Nachmittag ins Gym und arbeite dann nochmal irgendwie bis 9:30 oder 10. Und so geht's. Wenn die Kinder älter werden, muss ich halt gucken, ob das dann auch noch so geht. Aber ja, am Ende des Tages viel Arbeit, viel unterwegs, mit Herz dabei sein, immer probieren, das Beste zu machen. Dann läuft es
auch. Wie geht es dem Spruch, du hättest es dir liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten? Ja, das ist weil es manchmal jetzt in den letzten 2 Jahren der Zähler war, für dich, für mich.
Ist so. Ja. Also, da muss man sich nichts vormachen. Auch wenn man sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf macht, ist nicht alles so oder gut. Ja, das ist klar, das weiß jeder, der selbstständig ist, der seiner Leidenschaft nachgeht. Es ist geil, ich würde nie irgendwas anderes machen wollen, aber natürlich habe ich auch jede Menge Ärger, Stress, Streit, Probleme und ich meine, ich bewege mich im MMA-Business. Es ist fucking crazy Business mit einer Menge verrückten Leuten. Ja. Und da hast du natürlich auch dementsprechend Ärger. Ja. Gehört halt aber eben leider auch gut dazu. Und macht ja auch Spaß, ja, auch sonst langweilig.
Ja. wie sind jetzt die Prognosen? Also, ich habe gesehen, Chris Mark ist schon der erste offizielle Kämpfer. Ich weiß nicht, ob du schon weiter hast, ob du schon. Announcen darfst oder ankündigen darfst. Wie sind die Vorbereitungen für NFC? NFC 9 ist es. Du sagst, die ein oder anderen Talente noch dementsprechend kommen. Da hätte ich noch eine Frage dazu, aber erstmal jetzt auf NFC 9. Wie sind da die Vorbereitungen? Was sind gerade jetzt, was ist gerade Phase? Wie ist der Stand der Dinge, wenn wir jetzt auf diese Veranstaltung?
Also NFC 9 ist natürlich eine ganz besonders wichtige Veranstaltung für uns, weil der beste und größte deutsche MMA-Veranstalter kommt nach Balingen, ja, in die schwäbische Provinz. Das ist was ganz Besonderes, weil ansonsten veranstalten die letzten Events waren in Düsseldorf, in Bonn, in München und so weiter. Ja. Die besuchen eigentlich nur die Metropolen, was natürlich eine Menge Sinn macht, weil das ein riesen Einzugsgebiet ist. Aber weil wir hier in Balingen so stark aufgestellt sind mit Planet ITA und unseren Kämpfern und natürlich auch diesen ganzen Drumherum, ich habe gesagt, wir müssen zu euch kommen, weil da einfach so viele geile Leute unterwegs sind und wir machen hier die Halle voll, das ist keine Frage. Und deshalb ist es ein Heimspiel und es ist natürlich auch wichtig für mich, für uns da von der besten Seite zu präsentieren. Und wir werden sehr, sehr viele Kämpfer stellen. Also jetzt bisher arbeiten wir an 7 Fights. Das ist viel. Also eine Fight Night hat in der Regel, sage ich mal, 10 bis 12 Kämpfe. 7 davon sind mit unseren Leuten schon besetzt, also das ist schon, sag ich mal, der Hausnummer und wir arbeiten noch an weiteren. Offiziell, der Einzige, der wirklich offiziell ist, ist Chris Mach gegen Sanfar Mosen und deshalb darf ich jetzt in dem Moment auch noch nicht öffentlich über andere Kämpfe sprechen, weil das ist sozusagen das Recht des Veranstalters, das als erstes sozusagen ankündigen zu können, aber so viel kann ich sagen, es wird heiß, unsere Top-Leute werden dort an den Start gehen. Wir werden versuchen, uns von der besten Seite zu zeigen. Und dafür ist NFC halt auch bekannt, das ist nicht wie beim Boxen, dass man da jahrelang Fallobst serviert bekommt, bis man irgendwann einen 70-0 Kampf verkortet und dann erstes Mal einen richtigen Gegner kämpft. Im MMA wird in der Regel von Anfang an sind es Kämpfe auf Augenhöhe. Und NFC achtet da besonders beim Matchmaking darauf, dass da ausgeglichene Duelle sind. Also es wird kein Spaziergang gemacht. Alle Kämpfe ausnahmslos sind hart, sind gute Jungs. Oftmals auch erfahrene Leute mit einem besseren Kampfrekord, mit mehr Jahren in dem Sport, also wird kein einfacher Abend. So viel kann ich auch dazu sagen. Und es warten auch, also jetzt noch außerhalb von NFC, das ist jetzt so ein bisschen Hauptthema, weil die halt eben zu uns kommen, aber wir haben zum Beispiel auch einen Kampf, über den ich gerne spreche, ist Emilio Kisua gegen Michael Smolik. Smolik für alle, die jetzt, ich weiß nicht, vielleicht bei YouTube zuschauen, ist ja bei YouTube relativ bekannt und ist halt auch. Ja, sportlich gesehen jetzt nicht mal so relevant, weil in meinen Augen Smolik ist, ja, er ist schon ein Kämpfer. Ich will nicht sagen, er ist kein richtiger Kämpfer, er ist schon ein Kämpfer. Aber vor allen Dingen ist er bekannt durch Social Media und seine TV-Auftritte. Deshalb denken die Casual-Fans und die Normalos, dass er irgendein Halbgott ist, was es halt nicht ist.
Im Stuttgarter Park geht es verkaufen.
Genau, genau. Und im Video wird halt zeigen, wer der Beste ist. Ja. Und es ist halt ist ein schöner Kampf, weil es einfach bei vielen Augen aufgerichtet sind. Und es ist ja letztendlich, was du willst. Wir sind Sportler, aber was man nicht vergessen hat, wir sind auch im Showbusiness. Ja. Und da gibt es halt nichts Besseres. Jeder freut sich, wenn viel auf dem Kampf viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das willst du ja auch als Kämpfer. Du willst, dass wenn du in diesen Oktagon steigst, dass möglichst viele Leute dir bei der Arbeit zuschauen. So, also, Smalling gegen Emilio ist ein geiler Fight.
Genau, du sagst, das sind ja auch Showmaker. NFC hat gesagt, Emilio, ihr gibt das Mikrofon. Ja, das merkst du bei dir auch.
Ja, ja.
Und du merkst, wie lange das auch jetzt schon, wie lange diese Polarisierung nach der Veranstaltung geht, wo er Emilio schon in den Ring reingerufen hat. Und seitdem ist, glaube ich, ist ja dieser Hype, der Veranstalter fragt mich, wer soll der nächste Gegner werden? Da siehst du immer drunter, Emilio, Emilio, Emilio. Und das geht ja jetzt echt seit, da geht es ein halbes Jahr.
Nee, ja, ein bisschen mehr. Das ist schon ein Jahr ungefähr, kann man sagen.
Okay. Jetzt sind wir mal gespannt, wie gesagt, die Veranstalter fragen
in Oberhausen. Oberhausen, König Pilsener Arena, das ist eine der größten Hallen in Deutschland, also wird auf jeden Fall eine Hausnummer rum. Das Ding ist, Smolik ist halt wie gesagt vor allen Dingen bekannt durch Social Media und sowas, aber als er dann den Wechsel vom Kickboxen, er ist ja ungeschlagener 7-Millionenfacher Weltmeister im Kickboxen, 32-0, hat zwar bei diesen 32 Kämpfen nur einen Typ gekämpft, wo ich irgendwas mit dem Namen anfangen konnte. Ich bin jemand, der seit 20 Jahren nichts anderes macht außer Kampfsport. Aber ist halt als heftigster Typ quasi vom Kickboxen ins MMA gekommen. Und ich sag mal, wenn jemand, der diese, sag ich mal, Box- und Kickbox-Mentalität mit diesem ewig langen Fallobskämpfen und sich als heftiger Champion präsentiert, wenn jemand mit dieser Mentalität ins MMA rüberkommt, das war schon eine Nummer, sag ich mal, bei uns, weil, wie soll ich sagen, das beleidigt ein bisschen unseren Berufsstand, wenn man so will, ja? Weil wir MMA-Kämpfer, vor allem solche Jungs wie ich, die noch, sag ich mal, aus diesen Dark Ages, aus dem Wilden Westen kommen, wo du überhaupt nichts verdient hast, wo du einfach nur, sag ich mal, für Ruhm und Ehre gekämpft hast. Es tut ein bisschen weh, wenn dann plötzlich so ein Instagrammer kommt und alle denken, der ist so heftig, da habe ich natürlich, oder wir anderen das Bedürfnis, den Leuten da draußen zu zeigen, was halt wirklich Sache ist. Und da bin ich nicht der Einzige, der so fühlt, sondern potenzielle Gegner für Smolik, die Schlange geht von Gelsenkirchen bis nach Balingen. Und das hat mir sein Promoter immer auch so gesagt, weil als Smolik rübergewechselt ist ins MMA, an dem Tag, wo ich die Schlagzeile gelesen habe, habe ich mein Handy ausgepackt und habe seinen Trainer geschrieben oder seinen Promoter. Ich habe gesagt, du, ich habe einen passenden Gegner für Smolik. Und habe ein Bild von Emilio geschickt. Emilio hat damals erst seinen ersten Amateurkampf gemacht gehabt. Und ich habe seit Tag 1 an diesem Kampf gearbeitet. Und der Typ, sein Promoter, hat mir damals gesagt, hey, die Schlange mit potenziellen Gegnern geht von Gelsenkirchen bis nach Balingen. Fand ich so lustig, der Spruch, weil es halt wirklich so ist. Jeder will Smolik die Fresse polieren. Also jeder hat immer Kämpfer, ja. Und das wissen die natürlich auch. Und du hast halt gesehen in den ersten Kämpfen von Smolik, dass die Scheiße genauso weiterging, wie sie geendet hat beim Kickboxen. Einfach richtig, also sein erster Gegner, ich hab vergessen, wie der heißt, Adnan irgendwas. Der ist bekannt dafür, dass er nur zum Umfallen kommt. Dass es überhaupt Leute noch gibt, die den einladen, und das ist einfach eine absolute Lachnummer. Und dass er den halt direkt im ersten Kampf bekommen hat, war einfach nur eine Bestätigung für das, was eh schon alle sagen und wissen, sag ich mal. Im zweiten Kampf ging es genauso weiter, da hat er auch wieder irgend so einen, ja, ehemaligen Kämpfer, der früher mal ein bisschen was konnte, aber schon längst über sein Zenit hinaus ist, stark übergewichtig ist, über 40 ist und so, hat er so einen Opa nochmal vor die Fäuste bekommen. Und jetzt in seinem dritten Kampf hat er halt nochmal einen gekämpft, der zwar ein bisschen mehr kann als die anderen davor, aber physisch deutlich unterlegen war, weil er eigentlich Mittelgewicht ist. Und zumal der Kampf um Schwergewicht runter sozusagen. Und der Kampf gegen Emilio ist der erste Kampf auf Augenhöhe, was man sagen kann. Beide haben drei Fights, ja, beide sind 3-0 geschlagen, beide sind physisch im Vergleich. Und ich hatte Respekt auch an Smolik, dass er den Kampf überhaupt angenommen hat, hätte ich ihm nicht zugetraut. Und es war dann auch für ihn, sag ich mal, in gewisser Weise ein bisschen so eine Trendwende. Man hat sich jetzt sehr schön anscheinend geändert und kämpft jetzt halt auch mit richtigen Leuten, sag ich mal. Und deshalb, ja, geil, dass es geklappt hat, aber wir haben auch lange gegraben. Also von Tag 1 waren wir an diesem Kampf dran. Zufälligerweise hat auch Smolik und Emilio haben beide ihr Pro-Debüt auf der gleichen Veranstaltung gegeben. Da kam es auch zur Herausforderung sozusagen. Aber es hat natürlich auch schon vorher uns ausgedacht und gesagt, hey, wenn alle hinhauen, gehen gleich zum Smolik, lass uns diesen fucking Fight machen. Ja. Weißt du? Und ich habe es nicht geglaubt, dass der Kampf zustande kommt, weil ich einfach der Meinung war, dass Mordek weiter seinen Fall loskämpft und im MMA auch 7-millionenfacher Weltmeister wird. Aber fand ich halt geil, dass es jetzt halt auch zustande kommt. Und der Kampf steht vor der Tür, also 28. Mai, in, weiß nicht, 5,5, 6 Wochen ist der Kampf. Ist geil. Ja. Freuen wir uns drauf.
Bin echt drauf gespannt. Ja, ja. Gespannt.
Und diese Geschichten willst du halt erzählen im Kampfsport, so, weißt du? Und das bringt ja natürlich noch mehr Brisanz. Jetzt allein diese Story, die ich erzählt habe, wenn jemand nicht weiß, wer Smalling ist oder Emilio, jetzt habt ihr gehört, was im Hintergrund abläuft und schon hast du Bock, den Kampf zu gucken. Jeder wird sich fragen, ja, wird Emilio jetzt diesem YouTuber in die Schnauze hauen oder ist der YouTuber doch for real? So, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das willst du ja. Hier sprechen wir über Showbusiness. Es ist ein Sport, wo zwei Leute sich messen, aber das Drumherum ist halt eben auch wichtig. Ja.
Was mich jetzt noch interessiert, ihr habt ja schon gesagt, es gibt viele, die potenzielle Kandidaten sind, was Großes zu werden. Ich glaube, du bist wahrscheinlich aufgestellt von leichtester Gewichtsklasse bis zur größten Gewichtsklasse. Ja. Die sind wahrscheinlich alle noch, sind die 18, 20, 22?
Ja, ich würde mal sagen, zwischen 17 und Mitte 20 sind die allermeisten. Ja.
Okay, also gerade sind auch mal richtig hungrig. Die haben richtig Bock drauf.
Ja.
Was ist so für dich als Head Coach? Was glaubst du, du weißt, wie schwer der Weg ist zu Profi, du weißt, was für Entbehrung man bringen möchte. Was glaubst du, wird für, sagen wir mal, diesen Nachwuchs, wenn sie es wirklich wollen, wenn sie es wirklich wollen, auch das Talent dazu haben, was wird für die größte Herausforderung?
Mein Gott, ey, das ist auf dem Weg nach oben in diesem Sport gibt es so viele Sachen, die schief gehen können. Das ist halt ganz, ganz, es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Also ich würde mal sagen, was die absolute Basis ist, ist der richtige Charakter für die Sache. Und das bringt die Jungs mit, sonst würde ich sie auch nicht fördern. Das ist auch das, wo ich am meisten drauf gucke. Nicht ist der super talentiert, wie hart schlägt er, wie hoch springt er und so weiter. Diese athletischen, sag ich mal, Werte sind alle gut und wichtig und ich freue mich über gute Athleten, aber viel wichtiger ist der Charakter, dass der halt passt, dass man die richtige Einstellung hat, dass man die richtige Persönlichkeit hat, um in diesem harten Sport bestehen zu können. Aber das haben die Jungs und so, die sie nicht unterstützen in der Form, in der ich das mache. Also diese Grundvoraussetzungen bringen alle mit, die da sind. Und ich glaube, die große Herausforderung ist es, einfach all diese Zeit am Ball zu bleiben. Weil es gibt keine großen Geheimnisse, dass man sagt, ja, wir trinken hier nach dem Training unseren Zaubertrank und deshalb sind wir in Berlin erfolgreicher als in Berlin oder so. Nee. Ich glaube einfach, wir haben ein gutes Trainingssystem, wir haben eine gute Struktur, wir haben einfach ein gutes System und einfach die Fähigkeit dazu, gute Kämpfer auszubilden. Aber es braucht alles seine Zeit. Und den Weg für die Leute gehen kann ich nicht. Ich kann sie begleiten, aber den Weg müssen sie gehen. Und das ist die Herausforderung. Um in so einem Sport wie MMA gut zu werden, man braucht eine lange Zeit, weil es einfach sehr, sehr komplex ist. Du musst im Stand kämpfen, du musst boxen können, du musst treten können, Ellenbogen, Knie, du musst im Clinch kämpfen können, du musst werfen können und es geht am Boden halt auch weiter. Und am Boden wird geschlagen, am Boden wird submitted, am Boden wird wieder aufgestanden, am Cage wird gekämpft. Also um alleine sich dieses technische Know-how zu erarbeiten, das ist so eine viele Stunden Training vonnöten, dass es meistens daran scheitert, dass die Leute nicht bereit sind, diesen langen Weg halt eben zu gehen. Und gleichzeitig muss man halt auch sagen, du gehst in MMA eine lange Durchstrecke, bis da mal was zurückkommt, sag ich mal, in Form von dem hier. Und die wenigsten sind einfach bereit, so viel zu investieren, um irgendwann mal was rauszubekommen. Das ist das ganz klare Ding. Und das ist halt auch das absolute Hauptproblem. Wäre unser Sport ein bisschen größer, hätte eine bessere Anerkennung, mehr Sponsoren und so, bin ich mir sicher, dass wir noch sehr viel mehr Top-Leute, sag ich mal, ausbilden können. Also das ist das eine Ding. Man muss bereit sein, sehr viel zu investieren, bis man was zurückbekommt. Diesen Preis zu bezahlen, das sind leider die wenigsten. Und die meisten wissen es nicht, sie denken, sie sind bereit, aber wenn sie dann den Weg wirklich gehen, merken sie, ich bin eigentlich doch nicht bereit, das zu machen. Weil man sieht dann, ich sehe es ja jetzt, die Jungs 22, 23, ihre Kumpels, die normalen Jobs haben, haben Haus, Wohnung, fettes Auto und die Jungs, die Vollzeit trainieren und nichts anderes machen, sind broke as fuck, leben noch irgendwie bei den Eltern, schlafen in WGs und sowas. Also, es ist ein schwieriger Lifestyle, irgendwann hast du halt einfach auch keinen Bock mehr drauf. Weißt du? Das zweite Ding ist natürlich, sag ich mal, die Gesundheit. Du kannst, und davon habe ich halt auch genug Beispiele erlebt oder habe aktuelle Beispiele bei mir im Gym, die absolute Top-Talente sind. Charakterlich, physisch einfach geboren sind, um diesen Sport zu machen, wo man aber sagen muss, der Körper schafft nicht, diese Belastung durchzuhalten. Und das ist halt auch was. Du kommst mit wenig Training, kommst du nicht durch. Dann wirst du nicht gut genug. Aber dieses Trainingspensum über viele Jahre durchzuhalten für den Körper und für den Geist, das schaffen auch nur die Härtesten und Besten der Besten, muss man halt auch so sagen. Und diese zwei Sachen, das filtert einfach schon die meisten raus. Und ich kann eigentlich garantieren, wenn du charakterlich die richtigen Voraussetzungen bringst, physisch, sag ich mal, die nötige Gesundheit und den nötigen Ehrgeiz und Disziplin, um das mehrere Jahre durchzuziehen, dann wirst du gut werden in diesem Sport, weil wir haben das richtige System in place. Aber ja, es ist halt trotzdem eine Herausforderung, da so viele Jahre dabei zu bleiben.
Das ist ja eigentlich immer dasselbe mit Erfolg, oder? Das ist ja eigentlich im Grunde genommen egal, wo du bist. Ne? Also egal, ob du jetzt ein Business-Erfolg haben willst, sportlich Erfolg haben willst, du musst wahrscheinlich immer zwischen 4 und 6 Jahre investieren. Du wirst nicht viel dafür kriegen, musst dir wahrscheinlich manchmal fragen, warum machst du es, bis du irgendwann mal einfach mal der Durchbruch kommt.
Ja. Deshalb, du musst gerade in allen anderen Bereichen auch, aber du musst diese Scheiße lieben.
Ja.
Du musst die Scheiße lieben, weil ansonsten glaube ich nicht, dass du die Kraft mobilisieren kannst, da durchzugehen. Und wir sprechen hier von, wir reden hier ja Training, viel Training, aber im MMA, du kämpfst jeden Tag. Und du machst nicht jeden Tag MMA-Sparring, aber ein Tag wird gerungen, ein Tag wird geboxt, ein Tag wird gegrappelt und so weiter. Du bist jeden Tag im Zweikampf, Mann gegen Mann, mehrere Runden. Und gerade am Anfang, du kriegst immer auf den Sack. Immer auf den Sack. Du gehst jeden Tag nach Hause mit Schmerzen, mit, jetzt nicht sagen Erniedrigung, aber in gewisser Weise ist eine Erniedrigung, wenn du 5 Runden gehst und 5 Runden auf den Sack bekommst. Wer geht denn da freiwillig so viele Jahre durch, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Und das bereit sein zu ertragen, den Schmerz, die Enttäuschung, die Tränen. Deshalb sagt man, unsere Währung ist Blut, Tränen und Schweiß. Und das ist halt auch wirklich so. Und das ist halt, das ist wirklich nur was für die Härtesten der Härtesten, die diese Scheiße auch einfach absolut lieben.
Diesen Biss jeden Tag ein bisschen besser werden zu wollen.
Ja. Ja. Und eben bereit sein, das in Kauf zu nehmen, die Schmerzen.
Ja, ja. Ja. Das können die wenigsten. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ich bin gespannt, was in der nächsten Zeit kommt. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich in der nächsten Zeit nochmal eine Folge drehen. Ja? Wir sind jetzt fast über eine Stunde drüber. Darum würde ich dir gerne die 3 Fragen, die es zum Ende des Podcasts gibt, würde stellen. Frage Nummer 1 ist, was motiviert dich jeden Tag aufzustehen zu sagen, jetzt gehen wir.
Also, es hat sich mit den Jahren natürlich verändert. Ich habe schon eine lange Karriere, sage ich mal, hinter mir und ich hätte dir vor 10 Jahren mit Sicherheit eine andere Antwort gegeben wie heute. Was motiviert mich? Ja, ich habe Ziele, die ich erreichen will. Und ich habe einfach, wie soll ich sagen, ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Ich habe was gefunden, was mich einfach mit Freude erfüllt, mit Stolz erfüllt. Und für mich gibt es ja keine Frage, gehe ich da jetzt hin, mache ich es oder nicht. Also Motivationsprobleme kenne ich nicht. Ich stehe auf und bin on the grind. Also, ja, so einfach ist es.
Weißt, wo es hingehen soll. So, man weiß, in welche Richtung es geht, dann läuft es sich leichter. Ja.
So, man hat Ziele, man verfolgt die Ziele und da gibt es nicht, ja, habe ich heute Lust, habe ich keine Lust. Ne, als Maul und mach.
Ja. Da gibt es nur die Frage, wie viel Kaffee trinke ich jetzt? Brauche ich 2 oder brauche ich heute?
Genau. Ja, heute waren es schon 3.
Die zweite Frage ist, was war für dich die größte Herausforderung bisher in deinem Leben und was hast du ausgelernt mit dem?
Ich muss sagen, die größte Herausforderung und das ist sozusagen mein schwierigste Ereignis in meinem Leben war, ich habe eine schwere Krankheit bin ich durchgegangen. Ich war in der Wettkampfvorbereitung, habe damals in Holland trainiert, mich auf den Kampf vorbereitet, war kurz davor, aber in Brasilien und habe Bauchschmerzen bekommen. Es war dann halt so schlimm mit Fieber verbunden, dass ich ins Krankenhaus musste, 6 Stunden Not-OP, über 1 Monat Krankenhaus. Also war eine ganz schlimme bakterielle Infektion, die sich im Darm und im ganzen Bauchraum breit gemacht hat und ich bin fast gestorben. Und sag ich mal, nach dieser Erfahrung zurückzukommen und wieder zurück in diesen verrückten Sport zu gehen, das war wahrscheinlich das Krasseste, was ich erlebt habe, auch das, was mich am stärksten gemacht hat. So, weil das war halt auch so ein Moment of Truth, okay, weil natürlich haben mir alle Ärzte und Familie und damalige Freundin und alle gesagt, hey, jetzt reicht's. Ich hätte diese bakterielle Infektion nicht bekommen, wenn ich nicht die ganze Zeit so grinden würde. Hätte ich mir in Brasilien mein Trainingslager eingefangen und so weiter, würde ich diesen Sport nicht machen und dann wäre das nicht passiert. Und deshalb ist doch jetzt eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, ich höre auf und gehe den bürgerlichen Weg. Und damals zu sagen, nein, jetzt erst recht, war, denke ich mal, so das Krasseste rückblickend gesehen und auch das Wichtigste, weil das zeichnet eben halt auch einen Kämpfer aus, dass man nicht aufgibt, dass man aufsteht, wenn man auf dem Boden lag, die Vergangenheit hinter sich lässt, nach vorne guckt und einfach weitermacht.
Aber da greift ja dann auch wieder Antwort auf Frage Nummer 1, wenn du weißt, wo du hin willst, dann ist selbst so die Rückschläge, die lassen dich dann nicht bremsen. Selbst dann geht es einfach nur noch weiter. Der innere Antrieb und der innere Drang, dorthin zu kommen, das ist auch was, was, glaube ich, die wenigsten verstehen. Ja, warum tust du dir das an? Warum hast du 50, 60 Stunden die Woche? Warum machst du das? Und wenn du ihnen sagst, warum, dann sagen die, okay, aber du merkst, dass die nicht verstehen, warum. Aber irgendwas ist halt in dir drin, was dich so antreibt, dass du dahin gehst. Komme, was da wolle. Von dem her, ich glaube, das kennen die wenigsten. Aber komischerweise sind es dann auch nur Leute, wo dann die anderen hinaufschauen und sagen, Respekt, wie der das gemacht hat. Ja. Die Geschichte kennt ihr schon, dass wir auch mal studiert sind. Da war ja der, das fällt mir sein Name nicht, der Kontakt, der war derjenige, der dann,
glaube ich, der mich ins Köln rausgebracht hat. Ich wollte natürlich ihm sagen, komm, geh mal nach und treten. Ich konnte nicht mehr richtig stehen. Ich war schon so, nein, irgendwas stimmt nicht. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, keine Ahnung, Diät. Und dann erinnerst du dich an die Treffer, die du an die Stelle bekommst. Vielleicht tut es ja deshalb weh. Wir sind einfach auch ein Haufen Toughguys, die bereit sind, einfach den Schmerz, ich weiß nicht, zu ignorieren, zu unterdrücken. Der Schmerz war da, aber irgendwie ist es halt so, ja, geht trotzdem, geht immer irgendwie. So, ja. Weißt du? Ja. Und die Entschuldigung habe ich in dem Moment fast ins Grab gebracht. So, ja.
Die letzte gute Frage ist, was war der schönste Tag deines Lebens?
Da hatte ich glücklicherweise einige. Es ist schwierig zu sagen, ich habe zwei Kinder. Also die Geburt von beiden Kindern waren natürlich so Ereignisse, die man nie vergisst. Privat gesehen, ich sage jetzt mal Sport gesehen, und wir reden natürlich im Podcast vor allen Dingen über Sport. Deshalb sage ich, der wichtigste und schönste Moment in meiner Karriere war mein erster UFC-Sieg. Weil, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, ich hatte den ersten UFC-Run, wo ich nicht erfolgreich war. Ich habe dann diese Krankheit durchgestanden, bin trotzdem zurückgekommen, habe mich zurückgekämpft. Und dann 2014 bei UFC Berlin gegen Paweł Pawlak, ein ungeschlagener 11-0 Pole. Und jeder weiß, in Polen, da werden andere gewinnen. Das ist eine sehr, sehr harte Szene. Und wenn du aus der Szene rauskommst mit 11-0, dann bist du ein fucking Killer. Und den Typ habe ich geschlagen in meinem sozusagen zweiten Run und in diesem Debütkampf. Das war nie wieder, habe ich mich sportlich im Business besser gefühlt als in diesem Moment, weil das war so, nach all den Jahren, ich habe 2002 mit MMA angefangen und das war dann 2014, also nach 12 Jahren in dem Sport mit zahlreichen Rückschlägen, Verletzungen, Krankheiten und so weiter, den ersten UFC-Sieg zu holen, das war so ein richtiger Meilenstein. Und kein Sieg danach oder kein Erlebnis danach war jemals emotional besser als dieses Ding. Und das ist halt auch was ich nie vergessen werde und bis zu meinem Tod halt hier sein wird. Weil es waren die Momente, wo ich im Krankenbett lag und wirklich auf die Diagnose gewartet habe. Man wusste nicht, was hat diese Infektion im Bauch verursacht. Und man hat mir so einen faustgroßen Klumpen aus dem Bauch rausoperiert und sowas. Und es war halt wirklich, ey, das ist eine ernstzunehmende, lebensbedrohliche Krankheit, die du hier hast. Und dann liegst du in diesem Bett und fragst dich halt, okay, was will ich noch in meinem Leben erreichen? Habe ich das geschafft, was ich wollte? Was fehlt noch und so weiter? Und dann war immer dieses Ding, hey, ich habe mein Leben in diesem Sport gewidmet und ich habe es nicht geschafft, eine UFC zu gewinnen. Das muss ich einfach noch schaffen. Und nach all dem, dann diesen Sieg zu holen, das war einfach so symbolisch gesehen für mich, war das wichtig. Ich will nicht sagen, danach konnte ich glücklich sterben, weil es ging noch weiter und war super und war noch viel besser. Aber einfach vom Gefühl her war das mit Abstand das Beste, was mir sportlich passiert ist.
Befreiendes Gefühl.
Befreiend und euphorisch. Und ich habe auch im Interview noch bei mir auf dem Computer, das ich direkt an den Kampf gegeben habe, da habe ich mich angehört wie ein Junkie, weißt du, irgendwie verballert, aber auch glücklich war, also in einem ganz, ganz euphorischen Zustand.
Ja. Okay. Immer wieder schön mit dir zu quatschen, immer wieder schön auch Leute teils kennenzulernen, aber wenn wir uns schon lange kennen. Mir ist vorhin beim Intro eingefallen, du hast mal zu mir gesagt, das war auch ganz lustig, dass ich meine Schwester kenne. Weil ich Fußball gespielt habe mit ihrem Mann, das war schon 10, 15 Jahre vorher. Und das war auch, wo wir uns kennengelernt haben, das ist mir vorhin auch eingefallen. Schon lustig, wie sich der Kreis hier darum, wir sind hier ein kleines Kaff.
Hier kennt jeder jeden.
Das ist völlig normal. Peter, mega herzlichen Dank, dass du dabei warst. vielen Dank für das Gespräch, deinen Podcast. Ihr könnt gerne nochmal eine Folge drehen. Ich glaube, Themen gibt es wahrscheinlich genug. Redefluss ist bei uns zwei immer da.
Wahrscheinlich könnte man dann lieber bei so einem Ding drehen. Und
wahrscheinlich, jetzt bringe ich ja nicht so dazu. Ja, ja.
Aber kriegen wir mit Sicherheit.
Ja, kriegen wir mit Sicherheit hin. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem YouTube-Kanal gerne einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Wenn ihr es auf Spotify hört, natürlich auch hier gerne den Kanal abonnieren und eine Bewertung da lassen. Wir sagen danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, gute Nacht, wenn du den Podcast hörst. Und wir sagen ciao, bis zur nächsten Folge.